Der Büchermarkt heute mit Tanja Lieske am Mikrofon und einem Studiogast. Ich darf Ian Rankin bei uns begrüßen. Ian Rankin, einer der erfolgreichsten Krimi-Schriftsteller der Gegenwart. Fast zwei Jahrzehnte lang haben er und sein Ermittler John Rebus, der im schottischen Edinburgh unterwegs ist, uns in Atem gehalten. John Rebus ist jetzt nach vielen Dienstjahren in Ruhestand getreten und das hat im Vereinigten Königreich einiges an Emotionen hervorgerufen. Mr. Rankin, ist es wahr, dass der Chef der schottischen Polizei angeboten hat, das Dienstalter anzuheben und seine Beamten erst mit 65 in Rente zu schicken, damit Rebus weiter ermitteln kann?
Not quite. It was a member of parliament. The Scottish Parliament in Edinburgh. There was an MSP, a member of the Scottish Parliament.
Fast. Es war ein Mitglied des schottischen Parlaments. Die Abgeordnete ist ein Fan meiner Rebus-Krimis und sie hat beim Justizminister angefragt, ob die Regierung sich vorstellen könnte, das Pensionsalter für Kriminalkommissare anzuheben. Aber der Justizminister hat gesagt, dass das leider nicht möglich sei. Trotzdem gab es viele Protestbriefe von Kommissaren in Schottland, die wirklich nicht noch fünf weitere Jahre arbeiten wollten, damit ein fiktiver Detektiv weiter seinen Job machen kann.
Wenn wir uns John Rebus, Ihren Detektiv, der jetzt in Rente ist, nochmal anschauen, kettenrauchend, ein Whisky-Liebhaber, ein chronischer Junggeselle, bisschen melancholisch, sehr abgebrüht, eher desillusioniert. Eigentlich verkörpert er doch den Typus eines aussterbenden Kriminalbeamten. Findet man solche Leute wirklich noch?
Yes, Rebus is a dinosaur. He's the last of that generation of cops who were very commonplace in the 1960s, the 1970s, into the 1980s.
Rebus ist ein Dinosaurier. Der letzte einer Generation von Ermittlern, wie man sie in den 60er, 70er und auch noch in den 80er Jahren kannte. Heute muss man einen Hochschulabschluss haben, wenn man Polizist werden will. Man muss sich auf Computer verstehen. Man muss immer alle Regeln einhalten. Rebus ist ja ein Anarchist. Wenn es eine Regel gibt, muss er sie unterlaufen. Er ist nicht der Typ, der sich heute im Polizeiwesen anpassen würde. Aber er ist schon in Ordnung. Der Chef der schottischen Polizei hat mir mal geschrieben, er hätte gerne einen Polizisten wie Rebus im Amt. Denn es gibt immer Platz für einen Querschläger, der partout sein eigenes Ding durchziehen will. Darüber habe ich mich sehr gefreut, dass ein echter Chef so viel von Rebus hält.
So that was very pleasing to me that even the real life chief of police thought that Rebus was acceptable.
Wenn Sie sagen, dass man heute so smart und super gut ausgebildet sein muss, um zur schottischen Polizei zu gehen, dann bedeutet das doch auch, dass sich die Gesellschaft wahnsinnig geändert hat in den letzten 20 Jahren. Wie würden Sie das beschreiben?
I think society has undergone many changes in the 20 years since I began writing the books.
Es gab in der Tat viele Veränderungen, seit ich meinen ersten Rebus-Krimi geschrieben habe. Die wichtigste betrifft wohl die Ansprüche an die Selbstkontrolle der Polizei. Man kann als Ermittler die Gesetze nicht mehr ohne weiteres brechen. Früher konnte man einen Verdächtigen schon mal vermöbeln. Eine Vernehmung war schließlich eine Vernehmung. Heute denkt man mehr an die Persönlichkeitsrechte. Und die Medien und die Öffentlichkeit schauen den Polizisten sehr genau auf die Finger. Also können sie ihre Inkompetenz und ihre Fehler nicht mehr so einfach verbergen. Außerdem kommen die Polizeianwärter heute aus allen Teilen der Gesellschaft. Es gibt College-Abgänger und viele haben auch einen akademischen Titel. Es gibt weniger Typen wie Rebus, die einfach keine Alternative zur Polizei hatten, weil es keine Jobs gab. Mir liegt viel an gesellschaftlichen Veränderungen. Ich wollte sie für Schottland und England in meinen Krimis festhalten. Und ich fand immer, dass ein Polizist dafür eine gute Figur ist. Die Verbrechen sagen ja viel aus über das Land, in dem sie verübt werden. Und die Verbrechen in meinen Krimis verraten immer viel über die politischen und sozialen Themen, die gerade an der Tagesordnung sind.
And the crimes in my books have always tried to say something about the political and the social issues of the country.
Würden Sie dann sagen, dass Sie als Krimi-Schriftsteller ja auch ein Stück ein soziales Gewissen darstellen und engagierte Literatur schreiben?
Well, this is an ongoing debate as to whether crime fiction can be classified as literature or not. I think the best crime fiction deals with big moral and social questions.
Es gibt eine endlose Debatte darüber, ob Krimis überhaupt Literatur sind oder nicht. Ich denke, die besten Krimis widmen sich sozialen und moralischen Fragen. Es geht um große Themen und große Gedanken. In den Händen eines guten Schriftstellers wird daraus Literatur. Aber sobald ein Kommissar auftaucht, ist es für viele Leute keine Literatur mehr. Es ist dann ein anderes Genre, ein Polizeiroman, ein Krimi, ein Ratespiel. Es ist alles, nur keine Literatur. Ich schreibe über den Bankencrash, die Einwanderungspolitik, internationale Beziehungen, Schmuggel, Prostitution, Drogen, große soziale Themen. Also schreibe ich ernste Bücher. Aber ob es Literatur ist, das entscheiden andere. Die Kritiker und die Dozenten und all jene, die die Literaturpreise vergeben. Das entscheiden nicht die Schriftsteller.
It's for the reviewers and the people at the universities and the people who hand out the literary prizes. They decide what literature is, not the writers.
Ich möchte gerne doch nochmal auf John Rebus zurückkommen. Sie haben fast 2 Jahrzehnte mit dieser Figur gelebt, die ja nun wirklich alles gesehen hat. Sie haben es aufgezählt, die ganze Unterseite der Gesellschaft. Wie nah sind Sie dieser Figur und hat sie vielleicht sogar Ihr eigenes Leben verändert?
When I first invented Rebus, I was a 24-year-old postgraduate student of Scottish literature.
Ich war 24 Jahre alt und saß an meiner Doktorarbeit über schottische Literatur, als ich John Rebus erfunden habe. Eigentlich wollte ich über Edinburgh schreiben, denn John Rebus kannte ich noch gar nicht und wir hatten auch sehr wenige Gemeinsamkeiten. Aber jetzt habe ich 2 Jahrzehnte in seinem Kopf gelebt und mit der Zeit verstand ich ihn immer besser und am Ende kannte ich ihn sogar. Aber ich mag ihn immer noch nicht. Und ich glaube, er würde mich auch nicht mögen. Er würde mich politisch zu liberal finden. Und er würde sagen, dass ich nie einen einzigen Tag lang schwer gearbeitet habe. Er würde auf mich und mein Leben herabschauen. Er würde es ein weiches Leben nennen, nicht ein hartes, so wie seins. John Rebus ist so ein alttestamentarischer Typ. Entweder steht man auf seiner Seite oder man ist der Feind. Ständig versuche ich ihn davon zu überzeugen, dass die Welt viel komplexer und komplizierter ist, als er denkt.
He believes in good and evil. He thinks you're on his side or you're the enemy. And I've been trying to persuade him that the world is more complicated than that.
Ist er dann so etwas wie Ihre dunkle Seite, Ihr alter Ego, Ihr Mr. Hyde? Man erinnert sich daran, dass Edinburgh natürlich auch die Geburtsstadt von Robert Louis Stevenson ist.
Robert Louis Stevenson's Dr. Jekyll and Mr. Hyde has had a huge influence on me.
Robert Louis Stevenson's Dr. Jekyll and Mr. Hyde hat mich sehr beeinflusst. Auch wenn das Buch in London spielt, meint Stevenson eigentlich das Wesen der Stadt Edinburgh. Er spricht auch von den Leuten, die dort leben. Eigentlich von dem Charakter der Schotten. All meinen Büchern liegt diese Annahme zugrunde, dass Menschen in sich die Fähigkeit tragen, Gutes zu tun oder Böses zu tun. Manchmal tut man das Böse mit Absicht, manchmal aus Ungeschick und immer aus vielen Gründen heraus. Die Stadt Edinburgh hat wirklich dieses Dunkle und Helle. Man sieht es schon in der Architektur der Stadt. Da gibt es die Altstadt und die neue Stadt, die im späten 18. und im frühen 19. Jahrhundert gebaut wurde. Man wollte die Stadt rationalisieren und nicht so chaotisch lassen, wie es die alte Stadt war. Und Stevenson schreibt darüber, wie die Menschen in sich das Chaos tragen, aber auch die Vernunft. Ich finde das absolut faszinierend. Und das Buch hat mich mehr beeinflusst als irgendein anderes. Auch nicht Agatha Christie oder Raymond Chandler. Es war Robert Louis Stevenson mit Jekyll and Hyde.
I've not been influenced by Raymond Chandler. If I've been influenced by anything at all, it's been Robert Louis Stevenson and Jekyll and Hyde.
Sie haben John Rebus in den letzten Krimis nicht mehr allein ermitteln lassen, sondern ihm eine jüngere Kollegin, Siobhan Clark, zur Seite gestellt. Ich denke, es war eine ziemlich sichere Wette zu sagen, dass Siobhan ihn auch beerben würde. Jetzt haben sie uns aber überrascht mit einer ganz vollkommen neuen Figur, Malcolm Fox. Wo kam der denn plötzlich her?
Well, having sent Rebus into retirement, I then had a period when I was experimenting with different genres.
Nachdem ich Rebus in Rente geschickt habe, habe ich ein wenig mit verschiedenen Genres und Formen experimentiert. Ich habe eine Fortsetzungsgeschichte geschrieben für die New York Times, einen Comic, ein Opernlibretto, und ein Filmskript. Dann wurde es Zeit für einen neuen Roman. Ich wollte über die Finanzkrise schreiben, denn das Bankwesen ist sehr wichtig für Schottland und fast schon existenziell für Edinburgh. Und wieder dachte ich, der Krimi ist der beste Weg, um dies zu untersuchen. Dann hat man mich einem Kriminalkommissar vorgestellt, der einst für die interne Beschwerdestelle der schottischen Polizei gearbeitet hat. Und ich war absolut fasziniert von dieser Art der Polizeiarbeit, die so ganz anders ist als das, was John Rebus tut. Wenn ich über den Zusammenbruch der Wirtschaft aus der Perspektive einer Abteilung, die die inneren Angelegenheiten der Polizei überprüft, schreiben könnte, das würde ich am liebsten machen. Und in meiner ersten Fassung war Siobhan dabei. Aber dann dachte ich, sie hat was Besseres verdient. Wenn sie in einem Buch auftaucht, sollte sie die Hauptfigur sein. Also, das kann immer noch passieren. Es kann ein Buch über Siobhan geben und sogar über Rebus. Der ist ja nicht weg. Ich weiß ganz genau, was er jetzt tut. Er arbeitet im selben Gebäude wie Malcolm Fox und untersucht ungelöste Fälle. Er ist zwar in Rente, aber im echten Leben würde er genau das tun. Da gibt es eine Abteilung mit 4 Leuten und die untersuchen die ungelösten Fälle. In Zukunft ist alles möglich. Es könnte einen weiteren John Rebus-Roman geben oder sogar einen über Malcolm Fox, der John Rebus überprüft.
So in the future there could be another Rebus novel. I've not ruled it out. There could be another Malcolm Fox novel. There could be a novel in which Malcolm Fox investigates Rebus.
Es gibt viele Unterschiede zwischen Malcolm Fox, dem Neuen, und John Rebus, dem alten Kriminalinspektor. Aber ich würde doch gerne zuerst mal auf die Gemeinsamkeit eingehen. Sie sind beide nicht frei von Fehlern. Sie sind Einzelgänger, Lonely Wolves, haben eine gescheiterte Ehe hinter sich, sind nicht unfehlbar, haben aber doch ein sehr starkes Konzept von moralischem Verhalten. Sind das für Sie ideale Voraussetzungen für einen Ermittler?
It's very useful for the novelist if the main character has no close family ties. You know, if your cop has to go home at 5 o'clock to pick up the kids from school, if your cop has to sit down and have a family meal.
Für einen Krimiautor ist es sehr nützlich, wenn die Hauptfigur keine allzu engen Familienbande hat. Wenn man einen Ermittler hat, der um 5 Uhr nach Hause muss, um die Kinder von der Schule abzuholen, wenn er mit der Familie zu Abend essen muss, wenn er am Wochenende in den Supermarkt muss, um einzukaufen, dann hat das mit dem Plot nichts zu tun und es lenkt den Leser ab und der wird ungeduldig. Ich will meine Ermittler lieber unbeschwert haben von einem sozialen Leben oder einem Familienleben, damit sie sich immer ganz auf den Fall konzentrieren können. Dadurch legt der Roman an Tempo zu. Denn man muss die Handlung nicht immer runterfahren, um zu zeigen, wie der Kommissar am Wochenende am Strand spazieren geht. Aber weil Malcolm Fox trotzdem ein ganz anderer Typ ist, fand ich kann ihm schon eine Familie geben. Meine liebsten Passagen in meinem neuen Roman »Ein reines Gewissen« spielen in dem Seniorenheim. In gewisser Weise hätte ich mich so gerne mit meinem eigenen Vater unterhalten. Der ist gestorben, als ich 29 Jahre alt war. Er hat also meinen Erfolg nicht mehr mitbekommen. Meine Mutter starb, als ich 19 war. Auch sie hat nie erlebt, dass ich ein Schriftsteller bin, der von seinem Beruf leben kann. Ich habe mir da ein paar Wünsche erfüllt. Ich würde gerne als reifer Mann, der Lebenserfahrung hat, mit meinem Vater reden und konnte eine derartige Unterhaltung nie führen. Aber es gibt auch andere Unterschiede. Ich glaube zum Beispiel, dass Malcolm Fox in sich das Potenzial für eine Liebesgeschichte hat. Er ist von Natur aus viel romantischer als Rebus und hätte gerne eine Partnerin in seinem Leben.
I think he's got a much more romantic nature than Rebus. He would like to have a partner in his life.
Sie selbst, Ian Rankin, sind ein Familienmann, verheiratet, 2 Kinder. Wie lässt sich das denn vereinbaren mit dem manchmal doch sehr hektischen Leben des Schriftstellers? Sie haben mir erzählt, wie viel Sie unterwegs sind. Sie waren sogar in Sri Lanka, in Indien, in Australien, in Deutschland mit Ihrem Buch. Wie lässt sich das unter einen Hut bringen?
It's very difficult. It's very difficult. I mean, this week I'm in Germany and my son, my oldest son, is sitting exams.
Es ist wirklich schwer. Jetzt gerade hat mein Sohn Abiturprüfung und ich bin nicht da, um ihn abzuhören und mit ihm zu üben. Ich kann ihn auch nicht begrüßen, wenn er heimkommt. Mein jüngerer Sohn ist sehr schwer behindert und er braucht eine Begleitperson 24 Stunden am Tag. Nur weil ich so erfolgreich bin, können wir eine Pflegekraft Vollzeit beschäftigen. Sonst könnte ich überhaupt nicht verreisen. Meine Frau und ich wären jetzt zu Hause und würden uns um unseren Sohn kümmern. Es ist ein Balanceakt. Denn selbst wenn ich zu Hause bin und an einem Buch schreibe, bin ich nicht Teil des Familiengeschehens. Ich schreibe alleine. Und wenn das Buch fertig ist, bin ich auf Lesereise. Meine Frau sagte auch, dass ich abends geistesabwesend bin, weil ich immer noch in Gedanken weiterschreibe. Ich bin nur zu 20% anwesend am Essenstisch. 80% von mir beschäftigen sich noch mit einem Problem, das ich lösen muss. Oder mit der Frage, ob ich mich nach dem Essen nochmal an die Arbeit mache oder ob ich es auf morgen verschiebe.
And 80% of me is thinking about a problem that needs to be solved or thinking about going back to work after dinner or what I need to do the next day.
Mr. Rankin, Sie gelten als ein Meister des Plottens. Wenn ich mal Ihr neuestes Buch mir vornehme, Ein reines Gewissen, der erste Malcolm Fox-Krimi, man muss da mehr als 2 Dutzend Figuren im Auge behalten, deren Fäden sich kreuzen. Der eigentliche Täter betritt den Plan erst im letzten Viertel des Krimis. Kommt es eigentlich schon mal vor, dass die Polizei von Edinburgh bei Ihnen vorstellig wird und sagt, naja, im echten Leben ist das alles viel banaler?
No. When cops come up to me to get books signed, as they often do, they say the books are fairly realistic.
Nein. Wenn Polizisten mich auf Lesungen ansprechen oder ich ihnen ein Buch signiere, dann sagen sie meistens, dass ihnen die Realitätsnähe meiner Romane zusagt. Natürlich ist nicht alles ganz akkurat. Es passiert ganz selten, dass ein Kommissar am Tatort ist, wenn die Leiche gefunden wird und dann in jeden einzelnen Schritt der Ermittlung einbezogen ist und dass er auch anwesend ist, wenn der Täter überführt wird. So passiert das nicht. Im echten Leben ist man ein ganz kleines Rädchen in einem ganz großen Getriebe. Aber genau das mögen die Polizisten, die meine Bücher lesen. Es gefällt ihnen, dass ich all den Kram weglasse, der sie in ihrem Berufsleben stört. Den ganzen Papierkram, die fruchtlosen Verhöre. Man muss an Türen klopfen und wird abgewiesen. Man bewegt sich wochenlang nicht von der Stelle. Ich deute schon an, dass es das auch gibt. Aber anderswo. Meine Ermittler machen ständig Fortschritte. Egal, wo auf der Welt ich gerade lese, es gibt da immer einen Beamten im Publikum. Und meistens sagt er 2 Sachen. Er sagt, meine Bücher sind realistisch. Und er sagt, wir hatten einen Typen wie Rebus. Ich habe so jemanden gekannt. Das gefällt mir sehr. Da habe ich mir ausgedacht. Und trotzdem lebt er irgendwo da draußen.
Ian Rankin, Sie werden in diesem Jahr 50 Jahre alt. Ihr Inspektor Malcolm Fox ist wieder Anfang 40. Heißt das, wir dürfen uns auf weitere 20 Jahre Ian Rankin-Romane freuen?
No, it doesn't. I can't see Malcolm Fox having the longevity of Rebus.
Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass Malcolm Fox so langlebig ist wie Rebus. Die Beschwerdestelle hat einen so kleinen Radius. Dort werden interne Vorwürfe gegen Polizisten untersucht. Da gibt es eine begrenzte Anzahl von Verbrechen, in die sie verwickelt sein können. Ich könnte mir vorstellen, noch 3 oder 4 Bücher zu schreiben. Und dann könnte es an der Zeit sein, in Rente zu gehen. Als Schriftsteller muss man sich zurückziehen, wenn man merkt, dass man nachlässt. Es ist einfach physisch unmöglich, immer noch bessere und immer bessere Bücher zu schreiben. Es kommt die Zeit, in der man ein Plateau erreicht hat und die Bücher sind so gut wie die davor. Aber sie werden nicht mehr besser. Und dann geht es nach einer Weile bergab. Man hat nichts Neues mehr zu sagen über die Welt. Und ich hoffe, dass ich den Augenblick nicht verpasse. Dann ist es an der Zeit aufzuhören. Wenn ich nur noch auf der Stelle trete und alte Ideen neu verpacke.
Treading water, as we say in English, or recycling old ideas.
Mr. Rankin, thank you for coming today and being our guest. Hier sind die Titel der letzten Ian Rankin-Romane. Der letzte John Rebus-Fall heißt im Deutschen Ein Rest von Schuld, wurde übersetzt von Ditte König und Giovanni Bandini. Der erste Malcolm Fox-Krimi ist Ein reines Gewissen. Die Übersetzerin ist Juliane Gräbener-Müller. Beide sind im Verlag Manhattan erschienen, kosten 19,95 Euro. Der Büchermarkt heute mit dem schottischen Kriminalautor Ian Rankin als Gast ist im Internet nachzuhören unter www.deradio.de/literatur. Am Mikrofon war Tanja Lieske.